Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Wieder mal turbulent vor uns, aber spannend hoffentlich auch für euch am Radio. Ja, richtiger Sender, Radio X, richtiger Tag, vierte Freitag im Monat und wie immer die richtige Sendung Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Radio X könnt ihr hören über 91,8 FM oder als Livestream unter www.radiox.de. Der Kabelanschluss ist ja jetzt weggefallen. Bannwald oder Rebstockwald. Auch kleine Waldgebiete müssen erhalten werden bzw. verdienen unseren Schutz. Das ist unser heutiges Thema. Wenn man von Waldschutzgebieten spricht, dann denken wahrscheinlich die meisten Leute an ja, Urwaldschutz oder vielleicht noch im besten Fall Nationalparkgebiete. Es gibt jedoch auch kleine und eigentlich auch kleinste Waldgebiete, die unseren Schutz verdienen und das aus den verschiedensten Gründen und die auch ja letztendlich nachhaltig bewirtschaftet werden, wobei ja auch bezeichnenderweise der Begriff Nachhaltigkeit aus dem Forstwesen kommt und so viel bedeutet, wie dass eben nur so viel eingeschlagen bzw. aus dem Wald herausgenommen werden darf, wie auch entsprechend nachwachsen kann. Das sollten wir auch immer mal wieder in Erinnerung rufen. Bei den Waldgebieten, die eben auch geschützt werden sollen, zählen unter anderem in unserer näheren und unmittelbaren Umgebung zum einmal der Bannwald am Langener Waldsee und auf dem Frankfurter Stadtgebiet der Rebstockwald in der Kuhwaldsiedlung, an der Kuhwaldsiedlung. Allerdings wecken eben diese durchaus Begehrlichkeiten, welche das sind und weshalb der Erhalt dieser Schutzgebiete und der Schutz überhaupt notwendig ist und wie das umgesetzt werden kann, das wollen wir in der heutigen Sendung besprechen. Dazu habe ich heute wieder mal ein paar Gäste im Studio, hochkompetent habe ich jetzt im Vorgespräch wieder mal feststellen müssen. Ich mit meinem laienhaften Wissen staune da immer, kriege immer ganz große Augen. Da ist einmal die Andrea Rohr, sie ist bei uns bei der Greenpeace Gruppe Frankfurt als Waldexpertin unterwegs. Hallo Andrea.
Hallo.
Dann habe ich den Günter Lange, er ist von den Naturfreunden in Langen-Egelsbach und aktiv in dem Bündnis, das heißt Aktionsbündnis Langener Waldsee. Das ist ein Zusammenschluss von 12 Organisationen, die sich gegen den Kiesabbau am Langener Waldsee aussprechen. Hallo Günter, schönen guten Tag.
Hallo.
Und dann habe ich noch den Konstantin Polakow, für ihn ist fast ein Heimspiel, er wohnt fast um die Ecke, von der BI Rebstockwald, Finger weg vom Rebstockwald. Hallo,
Hallo,
Konstantin, guten Tag. Ja, mein Name ist Otto Gebhardt, ich versuche mal alle hier durch die Sendung zu steuern. Andrea, fangen wir mal bei dir an. Wir werden jetzt vom Großen zum Kleinen und dann Kleinsten runterhangeln arbeiten. Bevor wir mit den zwei speziellen Gebieten anfangen, uns beschäftigen, etwas zum Schutz von Wäldern im Allgemeinen. Wald- und Urwaldschutz ist ja ein Herzensthema und Urthema eigentlich von Greenpeace. Weshalb ist denn der Schutz von Wäldern so bedeutsam?
Also der Schutz von Wäldern ist bedeutsam, weil Wälder verschiedene Funktionen auch erfüllen. Ganz wichtig bei Tropenwald ist zum Beispiel die Kohlendioxidaufnahme. Es ist ja bekannt, dass Wald ein großer Kohlendioxidaufnahme aufnimmt. Ja.
Also Speicher
dient, genau, ja. Ein Speicher ist. Und bei einigen Urwäldern kommt dann noch dazu, das ist zum Beispiel in Tunesien, dass die Wälder auch auf Torfboden, also in Indonesien gibt es sehr viel Torfboden, auf den Wälder wachsen. Und es ist auch bekannt, dass Torf auch sehr viel CO2 speichert. Und wenn jetzt die Wälder dort abgeholzt werden, dann und der Torf wird getrocknet, also trockengelegt, um da zum Beispiel Palmöl für Palmöl anzubauen. Oder es werden auch Akazien dort angebaut für Papier, für Zellulose. Dann entweicht aus diesem Torf auch das CO2. Und dann werden ja auch großflächig auch abgebrannt. Und da war ja, das ist 2015, war das, glaube ich, mit diesem massiven Brand In Indonesien ja. Wo es ja monatelang ganz starke Brände haben, die sind ja außer Kontrolle gelaufen. Da war, ich glaube, auch noch El Nino irgendwie Effekt mit reingespielt, wo auch viele Leute dann in Indonesien dann, ich meine, das ist auch für die Menschen dort dann eben katastrophal, weil die einfach eben auch sehr stark erkranken und daran auch sterben. Also an diesen nicht an dem Feuer, aber an diesen Ascheregen, alles was mit dem Feuer dann noch zusammenhängt. Und das war, wie gesagt, ich denke, das ist allen noch hier irgendwie noch in Erinnerung. Und sowas passiert aber eigentlich jedes Jahr auf Indonesien, weil der größte Teil der indonesischen Inseln ist schon abgeholzt. Und es passiert, und es wird einfach durch Brandrodung dann.
Ja, ich meine, das ist ja, einer oder der Hauptgründe, weshalb Indonesien, glaube ich, an dritter oder vierter Stelle der Haupt-CO2-Emittenten steht.
Also an zweiter, glaube ich, sogar schon.
China, USA, ja genau, ja. Ich glaube dann aber schon Indonesien, also zumindest ganz weit, genau, ganz genau, weit vorne. Wir haben ja tropische, ja, das war ein Punkt, die tropischen Regenwälder, ja, kann man ja, Amazonas, da werden wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf eingehen, weil Amazonas wohl ein Schwerpunktthema werden soll bei Greenpeace dieses Jahr. Wir haben ja aber auch was gern vergessen wird, in Europa Urwälder, Stichwort skandinavische Urwälder. Oder was ja ganz aktuell war, jetzt muss ich jetzt auf meinen Zettel gucken, den Namen kann ich nicht ohne weiteres aussprechen. Bioliwieza-Urwald, der ein UNESCO-Weltnaturerbe ist, an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland. Worum ging es denn da?
Also es ging wohl darum, dass die Polen haben wohl damit argumentiert, dass der Wald durch, ich weiß jetzt nicht, welche Käferart das war, also es gibt ja bestimmte Käferarten, das war in der Cheshire nämlich auch schon mal ein Thema, die ja die Bäume quasi sehr stark befallen.
Ja, das, ich habe mir das auch, Borkenkäfer, genau.
Genau, der Borkenkäfer. Genau. Gut, ich war mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Genau. Borkenkäfer ist aber in den meisten Fällen eigentlich der Übeltäter. Also es war der Borkenkäfer und die haben damit argumentiert, um den Wald, damit er nicht übergreift. Also der Wald war wohl davon befallen und damit das nicht übergreift, sollte also alles, was befallen war und noch eine Zone rundherum abgeholzt werden. Also aus Sicherheitsgründen, wie gesagt, für die Waldwirtschaft. Ja, es wurde als Begründung genommen und da wurde aber dann massiv abgeschlagen, so dass man wohl damit argumentieren kann, dass das einfach nur vorgeschoben war, weil das ist ja einer, wie der Otto schon sagte, einer der schönsten oder letzten Urwälder noch, die wir haben, Buchenurwald, und Buchen sind sehr begehrt, vor allem auch im Ausland sehr begehrt, also sehr viel, also vom deutschen Buchenwald weiß ich, wenn hier eingeschlagen wird, geht sehr viel zum Beispiel nach China, um dort verarbeitet zu werden, und das bringt einfach auch gutes Geld und wertvolles Holz, und das könnte man wohl auch sehen, dass das dahinter lag eigentlich als Grund auch.
Ja, was macht denn vielleicht jemand von euch beiden, Günther oder Konstantin, was macht denn eigentlich Urwälder so insgesamt so schützenswert? Jetzt, ich meine, das eine ist das Thema Klimawandel, Holzeinschlag, aber es gibt ja auch noch andere Gründe.
Ja, einer der Gründe ist zum Beispiel der Grundwasserschutz. Denn sobald wie Wald abgeholzt wird, fehlt natürlich auch oben die Decke, die dieses Wasser, was von oben herunterkommt, filtert und so weiterleitet ins Grundwasser. Das zweite Sinn ist das, dass wir verschiedene Tiere haben, die auf Wälder angewiesen sind, genauso wie Pflanzenbiotope, die auf verschiedene Wälder angewiesen sind und die diese Wälder damit auch am Leben erhalten. Beziehungsweise die Wälder erhalten die Tiere am Leben. Ohne diese Wälder gibt es dort kein Leben. Das, was jetzt im Nachhinein passiert, nach den Abholzungen, ist, wir haben im Moment mit immer stärkeren Starkwetterlagen zu rechnen. Das heißt also, dieser Regen, der geht überhaupt nicht mehr rein, sondern spült oben drüber weg. Sobald wir irgendwo abgeholzt wird, wird sofort der letzte Rest von Mutterboden und was es noch ist, wird weggespült. Der Boden erodiert und kann auch nicht mehr bepflanzt werden. Das ist also eigentlich das Schlimmste, was passieren kann.
Ja, und da gibt es ja die Mikroorganismen, die entsprechend den Boden ja, aufarbeiten und die verschwinden ja auch, wenn ihr Lebensraum zerstört wird, oder?
Selbstverständlich. Wie das geht bis ins Kleinste.
Andrea?
Woran man auch denken sollte, ist, dass es sehr viele Menschen gibt, also Indigenen im Amazonas, genauso wie in Indonesien, die auch vom Wald leben. Und das ist deren Lebensgrundlage. Also die leben vom Wald. Die haben ihre Dörfer im Wald. Die nutzen nicht mehr, als sie eigentlich wirklich brauchen. Die jagen dort die Tiere. Ich meine, das ist wieder so ein emotionales Thema. Aber wie gesagt, die jagen einfach für sich selbst als Subsistenz. Also das ist nicht, dass sie die Tiere ausrotten. Und das ist so eine weitere Gefahr. Wenn Tropenwälder zerstört werden, wird die ganze Biodiversität, die wird dann, ist dann auf, im Lauf der Jahre verschwindet die. Und wenn Wald abgeholzt wird, zum Beispiel wird auch Wald abgeholzt, nicht nur für Palmöl, in Amazonas für Soja, in Skandinavien, vor allem auch in Russland sehr viel, auch in Kanada sehr viel, der boreale Wald für Zell und Zellstoff.
Boreale sind niederstämmige? Was ist
Boreale, das sind die nordischen Urwälder.
Okay.
Ja, die ja. Und für Zell und Zelte, also es wird überall Urwald zerstört und damit werden Tiere verlieren ihren Lebensraum, sterben sogar aus, werden dann gejagt. Also man darf nicht vergessen, dass wo Wald geschlagen wird, da sind dann auch Arbeiter, die diesen Wald quasi schlagen. Und die siedeln sich dort in einem Gebiet an und um das Gebiet herum zerstören sie alles. Da gibt es dann Straßen, die jagen zum Beispiel die Tiere für Buschfleisch, das ist in zum Beispiel Orang-Utans ja, oder auch Gorillas, ja, werden dann von diesen Arbeitern quasi als Buschfleisch gejagt. Also es ist eine Kette von sehr vielen Sachen, die da dranhängen, die man eigentlich mit bedenken muss. Aber wie gesagt, sehr viele Menschen verlieren einfach ihre Lebensgrundlage. Sie werden denen auch beraubt. Ja.
Ja, das ist exemplarisch, der Konstantin.
Ja, zusätzlich dazu, ich glaube, muss man sagen, wir leben in einem fragilem Ökosystem. Und ich befürchte, dass nach gewissem Zeitpunkt kann das System sich nicht mehr wiederherstellen. Und dann gibt es auch für uns kein Zurück mehr oder für unsere Kinder.
Ja, das ist ja auch exemplarisch, das Beispiel, das Sie deshalb rausgegriffen hatten, weil dieser Bialowieza-Nationalpark, man muss auch immer wieder dazu sagen, das ist ja ein UNESCO-Weltnaturerbe. Das hat ja auch eine gewisse Bedeutung, so eine Auszeichnung. Eine immense Artenvielfalt hat mit 20.000 Tierarten, zum Beispiel Wiesente, Elche, Wölfe, Luchse leben, dann auch die Kleinstlebewesen, Mikroorganismen, Pflanzen und. Wie du sagst, Konstantin, wenn das mal weg ist, ist es weg. Das lässt sich ja nicht zurückholen. Wir können ja nicht alles klonen, um es wieder so dann nach Puppenkistengröße uns irgendwo hinzustellen, damit wir es bewundern können und dann machen wir es wieder kaputt. Konstantin, du hattest mir im Vorgespräch erzählt, du kommst aus der Ukraine.
Das ist korrekt.
Bitte?
Ja.
Ja, der Bialowieza-Nationalpark, übt das jetzt noch ein paar Mal so lange, bis ich es kann.
Bialowieza Pusche.
Okay, sag das doch bitte nochmal.
Bialowieza Pusche.
Ja, okay, sehr schön.
Ziemlich kompliziert, ja.
Nein, ich überlasse es jetzt dir, du kannst das besser wie ich. Ist der Nationalpark für euch in der Ukraine ein Begriff, beziehungsweise gibt es bei euch in der Ukraine auch das Thema Waldschutz, Urwald? Weil ich war jetzt noch nie dort, aber was ich so vage verschwommen im Kopf habe, ist das natürlich ein Land, wo es sicher noch sehr viele große, in Anführungszeichen, unberührte Naturgebiete gibt, oder?
Das stimmt, das gibt es und auch als Kleinkind kann ich mich an dieses Schutzgebiet erinnern. Es wurde permanent im Gespräch. Aber so wie überall, die wirtschaftliche Entwicklung lässt die letzten Schutzgebiete auch fallen. Weil besonders stark ist, passiert es auch in osteuropäischem Raum, wo die Gesetze nicht so streng kontrolliert werden können. Oder wo die andere Gründe gibt, wo die Schutzämter einfach passiv bleiben.
Ist der Umwelt-Naturschutz eher noch ein Stiefkind? Kann man das so sagen?
Kann man das so sagen? Es gibt weder Ressourcen noch Unterstützung von der Regierung, um das kräftiger zu unterstützen. Und deshalb werden diese Schutzgebiete immer wieder ausgenutzt bis zum letzten Baum.
Also was ich so in Erinnerung habe, ich war mal in der Slowakei, in der Tatra, da gibt's ja, und wenn man jetzt nach Rumänien weitergeht oder ja die Gegend da unten, ja auch tolle Landschaften, die eigentlich ja geschützt werden sollen. Man hört und liest doch auch immer wieder, dass auch da Konflikte gibt um die Nutzungen.
Korrekt, wie gesagt, das gibt überall. Über die Ukraine kann ich erzählen, dass auch in Karpaten Wälder einfach unkontrolliert abgeholzt werden. Und Beamte sind einfach nicht in der Lage, jede einzelne Firma oder jedes einzelne Unternehmen da zu verfolgen oder zu kontrollieren, in welchem Stück Wald jetzt noch ein weiterer Hektar weggeholzt wurde.
Liegt es auch mit an der Größe? Weil ich meine, die Größen dort sind wahrscheinlich mit unseren schwerlich zu vergleichen oder schon wesentlich größere Naturgebiete, wie wir das hier noch in Westeuropa, Mitteleuropa haben.
Ja, die Ukraine ist doppelt so groß wie Deutschland und ja, das ist auch ein Problem, dass die Gebiete einfach zu groß sind und es gibt keine Ressourcen, diese Kontrolle auszuüben.
Okay. Gehen wir mal wieder ein bisschen näher hier an uns hin, Andrea. Wir haben ja, was ich am Anfang aussagte, neben den Urwäldern in Europa, Skandinavien, jetzt in Polen, Weißrussland, auch hier bei uns Schutzgebiete, die wo sind?
Also
Nationalparks?
Also wir haben Nationalparks, die ja verschiedene Schutzzonen haben, also verschiedene Stärken des Schutzes und es gibt Biosphärenreservate und noch einige andere.
Stichwort bei uns in der näheren Umgebung wäre der Kellerwald.
Also für Hessen ist es der Kellerwald, genau. Ja, wohl auch in der näheren Umgebung, denn auf der anderen Seite des Mains, also in Bayern, also da gibt es, glaube ich, ein oder zwei, aber die sind, wie gesagt, in den Bergen, sag ich mal so einfach. Und da war ja ist noch die Diskussion.
Bayerische Wald, sagt genau, er, da ist ja der Name schon mit drin.
Und dann gibt es
Nationalpark.
Die Rhön.
Nee, noch nicht. Das ist noch kein Nationalpark.
Ein Biosphärenreservat.
Ein Biosphärenreservat.
Ja, da gibt's Unterschiede. Kannst du da, Günther, irgendwie so eine Abstufung machen? Was ist, es gibt ja Nationalpark, es gibt Biosphärenreservat und da gibt es noch diese Schutzgebiete.
Ich glaube, Karwendel ist noch ein Nationalpark.
Kannst du da sagen, wo da so ganz grob die Unterschiede liegen?
Nein. Nee, okay. Das kann ich dir so in.
Okay. Ja, ich weiß, dass ihr selber unterschiedlich erkannt habt, oder dass eben, glaube ich, Nationalpark ist bis zu einem gewissen Grad wirtschaftliche Nutzung erlaubt und möglich. Dann gibt es.
Es gibt verschiedene Zonen im Nationalpark. Also, Nationalpark hat verschiedene Zonen. Nationalpark, da gibt es in den Kernzonen überhaupt gar keine Nutzung. Also, das ist wirklich, dass der Wald ursprünglich so, also er bleibt so, wie er ist, er verwildert. Er ist einfach
er bleibt sich selbst überlassen.
Und es gibt auch verschiedene Einstufungen der Nationalparke nach einer Skala vom IUCN. IUCN ist eine Organisation zum Schutz der bedrohten Biodiversität und die hat so verschiedene Skalen, denen auch die Nationalparke folgen müssen, um eine bestimmte Anerkennung zu erreichen. Und beim ETA, beim Nationalpark Kellerwald, also die Kernzone, die darf, wie gesagt, überhaupt nicht genutzt werden. Und dann gibt es noch andere Zonen, wo sehr wenig Nutzung und erlaubt ist. Und mein Biosphärenreservat, der darf genutzt werden. Es darf nur nichts verschlechtert werden. Es darf nichts verändert werden, aber er kann bewirtschaftet werden.
Ich meine, das gehört ja auch ein Stück weit, was wir vorher hatten mit diesen Waldbränden. Das gehört ja eigentlich auch mit zu einem natürlichen Prozess, dass Wälder abbrennen, aber also jetzt nicht Feuer legen, wie wir das dann auch machen, sondern abbrennen, was ja letztendlich dann zur Verjüngung des Waldes führt. Aber altersschwächere Bäume etc. verschwinden und es können haben jüngere, stärkere Platz zum Nachwachsen. Greenpeace war auch aktiv in der näheren Umgebung, das war im Spessart. Da geht es ja auch mit Diskussion, Einrichtung vom Nationalpark Spessart. da geht es auch ein Stück weit, glaube ich, die Rhön und was war das noch? Zwar so zwei Gebiete, die da zusammen als Konkurrenz in Anführungszeichen.
Es war noch der Steig, aber also man muss sagen, es ist der bayerische Spessart, nicht die hessische Seite vom Spessart. Es ging um einen dritten Nationalpark in Bayern. Es muss ein dritter Nationalpark soll errichtet werden. Jetzt war eben die große Diskussion, wo. Und der Steigerwald ist noch sehr ursprünglich und sehr gut erhaltener alter Buchenwald. Der Spessart stehen auch noch sehr viel, also sehr viel gut erhaltener alter Buchenwald. Und Greenpeace hat sich da engagiert, speziell im Spessart auch, war dort auch vor Ort, hat auch kartiert. Momentan, aktuell ist es so, dass keiner der beiden, also es hat mehrere Jahre lang gab es, wie gesagt, die Diskussion, es gab Befürworter, es gab auch Nationalparkgegner, die dann Angst hatten, wenn Nationalpark ist, darf ich nicht mehr in den Wald, ich darf ihn nicht betreten. Die Holzwirtschaft war natürlich auch dagegen, denn wie gesagt, Buchen sind sehr begehrt, bringen also auch sehr viel Geld, also und dann dürft ihr auch nicht bewirtschaftet werden. Und die Diskussion war ganz lange und es ist wohl so, dass es sieht aktuell so aus, als also weder der Spessart noch der Steigerwald sind quasi jetzt im Gespräch. Im Gespräch war zum Beispiel die Rhön übergreifend, auch mit Thüringen und Hessen, das ist ja auch schon das Biodiversitätsgebiet. Oder aber, wir haben ja jetzt einen neuen Ministerpräsident in Bayern, der Herr Söder, und der möchte wohl gar keinen. Also das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er gesagt hat, die Rhön, ja, da muss was verbessert werden, da muss noch einiges getan werden zum Schutz der Landschaft, aber kein Nationalpark. Er denkt an ganz andere Sachen. Also es sieht wohl erstmal so aus, als ob die Nationalpark-Debatte, ja, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht.
Vielleicht wird es ein Thema bei der Bayerischen Landtagswahl, bei der nächsten. Insgesamt, es gibt den neuen Waldbericht für Deutschland aus 2017 und da hat es ja den Anschein, dass es einen langsamen Anstieg der Waldflächen gibt. Es soll wohl rund ein Drittel der Flächen in der BRD Wald bewachsen sein, wobei er sagen muss, Hessen ist, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, das walddichteste Bundesland, haben wir jetzt so dunkel in Erinnerung. Demnach sieht es doch eigentlich ganz gut von Wald aus. Günther, wolltest du da, könntest du da, darfst, möchtest du da was, drängst ja, da dich da ich, was dazu zu sagen?
Da würde ich ganz gerne was dazu sagen. Es mag sein, dass es in vielen Landesteilen bei uns so aussieht, als hätten wir noch den intakten Wald. Aber ich sehe das am Beispiel Langener Bannwald. Es wird immer mehr Wald gerodet aus wirtschaftlichem Interesse. Ich sehe das im Flughafenbereich, dass da für Ryanair bzw. für die Zufahrt zum Flughafen schon wieder 10 Hektar Wald fallen sollen. Das heißt, hier gerade in den dicht besiedelten Gebieten, wo wir am dringendsten diesen Wald brauchen würden, dort wird er abgeholzt. Und das wird die Bevölkerung erst dann merken, wenn sie plötzlich den Wasserhahn aufdreht, sie hat kein Wasser mehr oder sie kann ihr Haus nicht mehr verkaufen, weil der Fluglärm und die Umweltverschmutzung von oben dermaßen zunimmt, weil kein Polster mehr unten drunter ist, was diesen Lärm und so weiter aufhält.
Da wollen wir nachher noch mal näher drauf eingehen. Jetzt mal ganz kurz nur zum Schluss von diesem Blog, Andrea. Greenpeace, wir wollten... Oder du hast mir gesagt, es wird demnächst eine Ausstellung, Informationsveranstaltung im Palmengarten zum Thema Palmöl.
Also es seit letzte Woche Donnerstag ist im Palmengarten eine Ausstellung zum Thema Palmen. Die geht bis 23. September. Also es ist generell das Thema Palmen. Und da werden wir, also wird die Greenpeace-Gruppe auch an zwei Samstagen vor Ort sein mit einem Informationsstand und wie gesagt Informationen zu, ja, es geht eben bei uns um Palmöl und ja, das ökologische Desaster.
Die Termine, ich sage das auch am Schluss nochmal, könnt ihr auch alle mal, findet ihr auf unserer Internetseite www.greenpeace-frankfurt.de. Noch einen kurzen Satz zum Schwerpunktthema Amazonas dieses Jahr.
Ja, dazu ich kann noch nicht so viel dazu sagen, weil das Amazonas wird ein Thema werden dieses Jahr. Das ist aber eine Nachricht, die habe ich jetzt auch erstmal nur so bekommen. Amazonas, also weil Greenpeace sich in der letzten Zeit sehr stark engagiert hat, sind die Dämme, die da geplant sind am Amazonas.
Also die Staudämme.
Die Staudämme,
Wasserkraftwerke, genau.
Wasserkraftwerke und so weiter. Das sind ja, der Amazonas und seine Nebenflüsse sollen ja zugebaut werden mit 40 oder mehr Staudämmen, die da eigentlich geplant sind. Und damit hat Greenpeace sich auseinandergesetzt, aber die Aktion hier, also ob das eine größere Aktion ist, kann ich so noch nicht sagen, aber was ich sagen kann, ist, dass auch geplant ist, die Leute, die Bürger anzusprechen als Konsumenten in ihrem Verhalten, ein ja urwaldfreundliches oder waldfreundliches Verhalten am Tag zu legen, sage ich mal so. Also was man kaufen kann, was man verwenden kann beziehungsweise meiden sollte, wenn man, wie gesagt, den Urwald schützen möchte.
Ja, darüber können wir ja mal eine Sendung machen, wenn das aktuell ansteht, das Thema. Der Günter Lange, wie gesagt, von Aktionsbündnis Langener Waldsee und bei den Naturfreunden.
Langener Bannwald, bitte.
Was habe ich gesagt?
Ah, ja. Langener Waldsee,
nicht Langener Waldsee. Bannwald, Langener Bannwald. Ich bin jetzt etwas durcheinander, weil das mit der Musik war jetzt kein glücklicher Griff. Okay, gucken wir, dass wir uns wieder auf die Schiene kriegen. Ein Aktionsbündnis aus 12 verschiedenen Organisationen. Günter, du bist bei den Naturfreunden Langen-Egelsbach, war ja. Das? Sag mal kurz zwei Sätze zu den Naturfreunden.
Ja, die Naturfreunde kommen aus der Arbeiterbewegung, sind 1895 gegründet worden und haben, jetzt kommt eigentlich so ein kleines Bonbon, haben den Gruß Bergfrei. Bergfrei hieß, früher waren die Berge generell in Fürstenhand und die Leute durften diese Berge nicht betreten. Dafür haben die Österreicher zuerst gekämpft, dann hat sich diese Naturfreunde-Bewegung nach Deutschland übergeschlagen. Und da haben wir eigentlich jetzt gleich schon die Überleitung zum Bannwald. Weil Bannwald war ja früher auch ein Wald, der nur dem Fürsten zustand oder dem Fürsten gehörte. Das heißt, es durfte auch die normale Zivilbevölkerung nicht rein. Dieser Begriff wurde dann etwas aufgeweicht und später als Begriff verwandt für einen Wald, wo eigentlich nichts geschehen sollte, was urwaldähnlich erhalten werden sollte, wo keine Einschläge stattfinden sollten, wo nicht abgeholzt werden sollte und so weiter, die also auch der Bevölkerung voll zur Verfügung standen für ihre Freizeit, die Wege zu benutzen, die dort drin sind. Wenn ich das jetzt mal kurz weiterführen darf, dieses Bannwaldgesetz wurde dann von der hessischen Landesregierung aufgeweicht, um es vor anderthalb Jahren wieder zu verschärfen.
Was heißt aufgeweicht? Ich meine, also was ich weiß, der Bannwald war ja im Zusammenhang mit dem Flughafenausbau natürlich ein Thema. Richtig. Der war geschützt vom Einschlag ursprünglich, ja. Der Gedanke war, so war das doch klar, habe ich das in richtigen Erinnerung?
Das ist richtig,
okay.
Ja.
Gut, dann weiter.
Das ist richtig. Der war geschützt vor dem Einschlag. Und dieses hat man aufgeweicht von Seiten der Politik her und hat gesagt, in bestimmten Fällen darf also auch im Bannwald gerodet und eingeschlagen werden. Daraufhin hat zum Beispiel die Firma Sehring dann auch weiterhin diese
Sachen. Also die Firma Sehring ist dort im Kiesabbau tätig?
Ist der Besitzer dieses Kiesabbauwerkes in Langen. Hat daraufhin auch die weitere Rodung beantragt und hat auch diese weitere Rodung gestattet bekommen. Danach wurde von der hessischen Landesregierung dieses Bannwaldgesetz wieder verschärft, aber leider für uns zu spät, weil der Einschlag schon genehmigt war und der kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und insofern stehen wir also da vor einem Riesendilemma.
Welche Bedeutung hat denn der Bannwald für den Natur- und Umweltschutz? Außer dass man jetzt Bäume erhält.
Einen riesengroßen. Und zwar liegt dieses gesamte Gebiet auch im Grundwassereinzugsgebiet für die Stadt Mörfelden. Und die Angst bei uns besteht ganz einfach durch weitere Ausrodungen, dass zum Beispiel dieses
Grundwasser... Du wohnst in Langen?
Ich wohne in Langen, in Egelsbach.
Okay.
Aber ich denke, es sind genügend Menschen auch von diesem Grundwassereinzug betroffen, der, was ich eben schon mal kurz ausgeführt habe draußen, es ist ganz einfach so, dass sobald wie Wald abgeholzt wird, auch der natürliche Filter für das Grundwasser fehlt. Sobald wie ausgekiest wird, tritt das Grundwasser offen zutage. Das heißt, wir haben überhaupt keinen Überblick mehr über die Schadstoffe, die sich dadurch jetzt in das Grundwasser begeben.
Okay.
Das Zweite ist, überall dort, wo Wald abgeholzt wird, kommt es zu Bodenerosion. Das ist in diesem Falle jetzt im Grunde genommen lachhaft, weil sowieso ausgekiest wird.
Sag mal kurz, was ausgekiest bedeutet für Leute, die mit dem Begriff vergeiden und nicht so viel anfangen können.
Ausgekiest heißt ganz einfach, dass diese gesamte Fläche bearbeitet wird. Das heißt, es wird gerodet, der Boden des Waldes wird entfernt, dann kommen Schwimmbagger, die den Kies bis auf 30, 40 Meter Tiefe herausholen, fördern und eben abtransportieren. Das ist eine Nassauskiesung, weil das Grundwasser also gleich steigt, im Gegensatz zu Trockenauskiesungen, die das Grundwasser jetzt direkt nicht berühren.
Dieser Kies, der da abgebaut wird, ist, also jetzt außer bei der Fraport war es natürlich, beim Ausbau vom Flughafen ein Thema, das ist aber generell grundsätzlich für den Bau gedacht.
Das ist grundsätzlich für den Bau gedacht und die Begründung dieser Auskieser ist auch die, dass wir ja diesen Kies für die deutsche Bauwirtschaft dringend benötigen. Nur ist es mittlerweile so, dass der Bauboom seit den 90er Jahren ich sag jetzt mal übertrieben, 10% zugenommen hat, im Höchstfalle. Aber die Auskiesung, das heißt die Förderung von Kies, fast 500% zugenommen hat. Und okay. Da kann mir keiner mehr erzählen, dass dieser Kies hier nur für die Bauwirtschaft in Deutschland ist.
Also ist Exportthema.
Richtig. Für mich, ich sage jetzt speziell für mich, ich habe des Öfteren in Niederrad am Niederrheder Ufer gestanden. Gegenüber hat die Firma Sehring riesengroße Silos für Kies und so weiter.
Also auf der Stadtseite dann?
Auf der Stadtseite, ja, genau.
Okay. Am Westhafen da die
Ecke? Richtig, okay. Ganz genau. Vom Westhafen her diese Ecke. Und wenn ich sehe, dass dort unten holländische Boote liegen, die diesen Kies aufnehmen, die fahren für mich garantiert nicht auf die Zeil, um dort den Kies auszusuchen.
Noch steht's Wasser in Frankfurt, nicht bei uns bis zum Hals.
So, das also dazu. Hier geht es ganz klar um den Profit. Hier geht es nur um Profit. Und da fällt Umwelt und Menschenschutz alles komplett hinten runter.
Ja, es gibt eine Dokumentation, die ich vor längerem mal in der ARD gesehen habe, Sand, das neue Gold oder wie auch immer. Also
richtig.
Ist wohl, also weltweit dann, wenn man es dann einmal anguckt, was im Nahen Osten ins Meer an Bebauung gibt, also Prestigeprojekte, Objekte, dann kann man sich in etwa ausmalen, wo es da hingeht, in welche Richtung. Wie stellt sich denn die Situation im Moment bei euch da in dem Bannwaldgebiet dar, was so im Blick auf Artenschutz, Klimaschutz, Naherholungsgebiet ist ja auch noch ein Thema?
Richtig. Also als allererstes möchte ich da mal ganz kurz nur zitieren von der Internetseite der Firma Sehring. Der Hauptsitz der Firma Sehring, Sand und Kies GmbH, befindet sich in Langen. Es werden auf einem Areal von 240 Hektar qualitativ hochwertige Sande und Kiese gewonnen. Die naturnahe Rekultivierung der abgebauten Flächen zu Biotopen und ökologischen Nischen entstehen parallel. Und das ist also schon mal nicht ganz richtig.
Okay.
Weil wir haben da zum Beispiel eine Sache, die Firma Sehring, ich zitiere jetzt mal aus dem BUND, die Firma Sehring kommt ihren Rekultivierungsverpflichtungen nicht nach. Mit Bescheid vom 7.6.1991 war Sehring auferlegt worden, die Rekultivierung der Westgrube bis zum 31.12.2015 abzuschließen. Weil dies nicht gelungen ist, hat Sehring am 1.12.2015 die Verlängerung der Rekultivierungsverpflichtung, und jetzt muss man genau zuhören, um 30 Jahre bis zum 31.12.2038 beantragt. Das Regierungspräsidium hat hierüber immer noch nicht entschieden. So, und zwar gibt es da auch ein maßgebliches
Problem. Also das wäre der Zeitrahmen, bis zu dem die dann das erfüllen sollten, müssten, dürften, Fragezeichen.
Richtig. Wir sprechen hier noch von der Westgrube, die Ostgrube, die mittlerweile schon ausgekiest ist. Davon ist noch gar nicht die Rede. Okay. Ja? Verfüllungsmaterial gibt es nicht. In
Verfüllungsmaterial, wofür?
Verfüllungsmaterial würde heißen, genau, für die Rekultivierung, weil es ist der Firma Sering, sind Auflagen gemacht worden, dass sie zu rekultivieren hat und auch mit welchen Materialien sie zu rekultivieren hat, sodass später wieder daraus ein Wald entstehen könnte. Nur dieser Wald wird dort nicht entstehen. Wenn man heute die Bilder sieht von der Ostgrube, dort ist zum Teil verfüllt worden, aber was ich eben schon andeutete, durch die Starkregen in der letzten Zeit sind die Erosionen dort dermaßen fortgeschritten, dass dort kein Wachstum oder kaum noch Wachstum stattfinden kann, weil die Erde oben drüber weggeschwemmt wird durch die Starkregen. Wir haben mal Vergleichsfotos gemacht innerhalb von 2 Jahren. Und man sieht ganz genau, wie schlecht diese Bäume dort überhaupt wieder wachsen können.
Ist denn die Firma Sering auch dazu verpflichtet worden oder wäre sie dazu verpflichtet, also sogenannte Ausgleichsflächen? Ich meine, über den Sinn und Unsinn von Ausgleichsflächen würde man jetzt nicht gerne auslassen wollen, aber ein Satz doch dazu. Ich finde es schon bemerkenswert, da wird ein Wald vernichtet, der dann 20 Kilometer weiter ersatzweise wieder angelegt wird. Da sollen die Leute, die diesen Wald vorher als Naherholungsgebiet genutzt haben, zuerst mal eine halbe Stunde mit dem Auto fahren müssen, um wieder mal so in Genuss von dem Wald zu kommen. Aber sind die da dazu verpflichtet worden?
Richtig. Nur ist genau das, was du ansprichst. Die nächste Entfernung wäre Trebur mit 17,9 Kilometer. Mhm. Die weiteste Entfernung wäre Gedern im Wetteraukreis mit 62,2 Kilometern.
Also als mögliche Ausgleichsfläche?
Und das sind 8 Ausgleichsflächen, die ausgewiesen sind, wo etwas gemacht werden könnte. Davon hat hier im Rhein-Main-Gebiet, wo dringend gute Luft, frische Luft und etwas für die Menschen getan wird, kein Mensch was davon.
Ja, das ist genau
das. Das hätten wir nur, wenn wirklich die Abholzung gestoppt würde oder gestoppt werden könnte. Der BUND, da läuft ja noch eine Klage. Und noch was anderes, weil du eben sagtest, es sind kleine Flächen. Die Gesamtfläche sind 240 Hektar inklusive dieses Langener Waldsees. Das entspricht, damit das auch jeder mal nachvollziehen kann, 350 Fußballfeldern.
Da brauchen wir gute Konditionen als Fußballer, um das abzulaufen. Ja.
So, und die noch auszukiesende Fläche, die bisher noch nicht gerodet ist, beträgt noch 52,7 Hektar. Das heißt noch 75 Fußballfelder Größe. Und dann steht ein Rest von Bäumen genau am Neubaugebiet Neurott und sonst nichts mehr.
Zum Schluss jetzt, bevor wir mal unseren kleinsten Wald hier in unserer Sendung zumindest mal übergehen, auf den Rebstockwald. Wie ist denn der aktuelle Stand und welche Möglichkeiten habt ihr denn, den Abbau zu verhindern oder zumindest mal einzuschränken? Läuft da noch was?
Da läuft noch was, da läuft noch eine Klage vom BUND, zu der ich jetzt aber aus aktuellem Anlass nichts sagen kann. Okay. Ich weiß auch nicht, wie weit es dort ist. Das kann ich nicht sagen.
Also es ist aber nur nicht abschließend.
Das ist noch nicht abgeschlossen. Die aktuelle Rechtsprechung läuft da noch. Das Allerschlimmste, was eigentlich passieren konnte, war, dass der Verwaltungsgerichtshof Kassel, zu dem am 28.11.2017 Sering und zunächst ohne jede Begründung zugestellt wurde, der Stoppantrag, aber einen Tag nach Rodungsbeginn.
Okay.
Ja, hier wird in Salamitaktik, ich will nicht sagen, dass Sering da im Unrecht ist, er darf abholzen, gar keine Frage. Nur für mich ist es auch eine Frage des, wie mache ich es? Wenn ich es wäre, würde ich erst mal regulär ein Gerichtsurteil abwarten, um dann erst zu entscheiden, jawohl, ich rode oder ich rode nicht.
Ja, aber worauf basiert die? Ich meine, das muss ja eine Erlaubnis, rechtliche Grundlage geben, dass die trotzdem vor einer endgültigen Entscheidung, normalerweise ist ja so ein laufendes Verfahren, ein Aufschub, ein Stopp oder wie auch immer.
Nein, dies ist im laufenden Verfahren passiert und es war ein Eilschutzantrag, der gestellt wurde. Und Sering hat bereits abgeholzt. in diesem Falle. Der Einzige, der das verhindern könnte oder die das verhindern könnten, wäre das Regierungspräsidium in Darmstadt und die halten sich da sehr bedeckt.
Kurz noch ein Satz, wie sehen eure Aktivitäten in näherer Zukunft aus oder ihr seid ja noch weiter wahrscheinlich aktiv, solange das ganze Verfahren noch in der Schwebe ist?
Wir sind auf jeden Fall noch aktiv. Wir machen alle 14 Tage samstags in Langen Infostände, die in der Nähe der Stadtkirche dort stattfinden und haben jetzt aufgerufen zu einer Demonstration: Vernichtung hessischer Bannwälder stoppen, gegen die Zerstörung der Wälder und weiterer Flächen der Natur. Am 26.06.2018 um 11 Uhr.
Das ist ein Wochentag?
Das ist ein Wochentag, ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ist es ein Dienstag oder Mittwoch?
Ihre Überlegung ist gerade nachher in der Musikpause und sag schnell.
Ja. Okay. Der Treffpunkt ist das neue Rathaus am Marktplatz in Wiesbaden und wir werden direkt vor dem Landtag.
Das müsste der Dienstag sein.
Das ist der Dienstag, glaube ich, ja.
Okay.
Dort ist nämlich eine Plenarsitzung und wir würden auch da ganz gerne die einzelnen Landtagsabgeordneten sprechen, weil ja im Herbst die Wahlen sind und wir würden uns ganz gerne mal anhören, was Sie dazu zu sagen haben. Und wir haben von zwei Landtagsabgeordneten bereits die Zusage, dass sie sich unseren Fragen stellen wollen. Ich hoffe, dass die anderen dann auch noch mit dabei sind. Aber es wäre schön, wenn wir genügend Leute hätten, die da mitmachen. Unter anderem sind auch drei Vereinigungen aus Nordhessen mit dabei.
Achtung, eine kleine Korrektur. Die Demo vor dem Landtag in Wiesbaden findet am 20. Juni um 11 Uhr statt.
Ja, ihr seid immer noch bei Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir gehen im Schnelldurchlauf durch die Wälder dieser Erde. Schön wäre es, wenn man das machen könnte, aber auch nicht als Schnelldurchlauf, sondern ganz entspannt und locker. Wir waren jetzt im Amazonas unterwegs, wir waren in den tropischen Regenwäldern, den europäischen Urwäldern und kommen über den Langener Waldsee, Bannwald, jetzt zum Rebstockwald hier in Frankfurt. Da ist der Konstantin Polakow dafür zuständig. Die BI Finger weg vom Rebstockwald ist der Name. Und was verbirgt sich dahinter und worum geht es bei dem Thema?
Bei dem Thema geht um die eine von ältesten Wälder in Frankfurt. Eigentlich hat der Wald wurde schon im 19. Jahrhundert in Büchern erwähnt und auch katalogisiert.
Ja, okay. Du darfst auch gerne ukrainisch reden, ich übersetze es dann.
Das geht schon. Okay. Ja, und Ende 2016 haben wir im Nachbarschaft erfahren, dass Bebauungsplan jetzt geändert werden soll. Und dabei sollte von insgesamt 5 Hektar Rebstockwald ca. 500 Quadratmeter auch weggeholzt werden. Wie gesagt, wir sind nicht gegen die Änderung von Bebauungsplan. Bebauungsplan sieht vor, dass anstatt von Bürogebäude jetzt auch Wohnfläche entstehen. Wir sind dafür, nur wir verstehen nicht, wieso gerade diese 500 Quadratmeter Wald, ältesten Wald, jetzt geholzt werden soll. Nur aus diesem Grund haben wir auch diese Bürgerinitiative gegründet und dann gleich an unseren Ortsbeirat gegangen.
Das ist der Ortsbeirat 2?
2, das ist korrekt.
Das ist Bockenheim?
Das ist Bockenheim, ja.
Kuhwald und
Kuhwald-Siedlung, genau, richtig.
Ja. Wo genau liegt denn dieser Wald,
das Waldstück? Dieses Stück Wald liegt zwischen Kuhwald-Siedlung und Rebstockbad. Das ist ganz nah zur Autobahn. Vielleicht für die Frankfurter als Merkmal Radisson Blue, diese riesige Scheibe, die beim Einfahrt auch merkt, auf der rechten Seite befindet sich der
Rebstockwald. Also wenn man von Hauptbahnhof über an der Messe vorbei, dann irgendwo da auf der linken Seite, ja. Mhm. Okay. Du hast über diesen Bebauungs, das haben wir mal so, welche Bedeutung hat denn der Rebstockwald? Du wohnst ja dort auch in der Gegend, logischerweise. Welche Bedeutung hat denn das für die Anwohnerinnen und Anwohner dort? Ich meine, ich habe mir das jetzt mal anguckt, es scheint so fast das einzige ein bisschen grün zu sein dort in der Gegend.
Das ist richtig, das ist die älteste und größte Stück Wald, was wir in diesem Bezirk haben. Außer Rebstockpark, was auch vor 5 Jahren erbaut wurde, gibt es dort vor Ort keine Grünfläche. Und es bietet auch natürliche Wärmeschutz für alle diese Betonblöcke, die wir jetzt momentan auf Leonardo da Vinci Allee haben.
Also Frischluftschneise.
Das ist auch, wie gesagt, das ist auch ein Platz, wo man auch für unsere Kinder nutzen könnte als Park. Mit geringen Investitionsbehaupte könnte man das für die Öffentlichkeit auch ausbauen.
Mhm. Sollten der Wald ganz, ne, du hast es ja schon gesagt, es soll nur ein Teil, diese 500 Quadratmeter, ja, einen halben Hektar, wenn
ich es richtig meine. Aber ich befürchte, dass sobald man diesen Angriff macht und auch tiefer gräbt, werden wir Probleme mit den anderen daneben liegenden Bäumen bekommen. Und dann müssen die auch sukzessiv abgeholzt werden, weil die nicht genug Wasser bekommen, weil die gesamte Boden damit zerstört wird und so verschwindet der ganze Wald. Und das ist letztendlich Konsequenz oder das Risiko, was wir tragen.
Also jetzt ganz detailliert mal, du hattest es jetzt schon angedeutet, worum geht es da, was soll da passieren an dem Wald? Also ich meine, es sollen ja nicht einfach die Bäume abgeholzt werden, sondern da gibt es ja einen Plan, was damit an dem Areal gemacht werden soll.
In diesem Areal gibt es eine riesen leere Fläche. Das wurde vorgesehen, dass dort 22 Stockwerke Bürogebäude entstehen, und unser Vorschlag an Magistrat war, wieso baut ihr anstatt von 22 Stockwerke Bürogebäude 22 Stockwerke Wohnhäuser? Es wurde abgeneigt, und das ist auch das andere Problem. Und wir versuchen seit langem diesen Dialog zu finden, mit jemandem in Kontakt zu treten. Und letztendlich...
Mit wem? Wie steht euer Ortsbeirat zu dem? Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbreche. Ja. Wie steht denn euer Ortsbeirat dazu, beziehungsweise die Stadt als zuständige Behörde, Planfeststellung und so weiter?
Als erster Ortsbeirat hat einstimmig zugestimmt zu dieser Petition. Diese Anfrage ging direkt an Magistraten von Ortsbeirat. Das wurde komplett ignoriert.
Mhm. Gar keine Reaktion?
Gar keine Reaktion. Es wurde als unwichtig rausgeschmissen aus der Liste, wurde gar nicht diskutiert.
Okay.
Wir gehen zum Forstamt. Wir bekommen die Aussage, dort hören die auf uns zu, wir können nichts machen. Mhm. Wir schreiben an Landesregierung. Landesregierung sagt, es läuft alles so wie es sein soll. Also das, was wir Ende 2016, wir hatten eine Illusion, dass wir in einem sehr guten politischen System leben, wo die Ämter diese Machtpositionen ausgleichen, ist das nicht. Es gibt nur Staat, und es gibt die Person, die mit dem Namen Mike Joseph, der auch so nach Außenkommunikation Leute einfach nicht hört und in Gesprächen auch indirekt beleidigt.
Also bei diesem Projekt, bei dieser Sache geht es grundsätzlich eigentlich um Wohnungsbau. Ich meine, das ist natürlich in Frankfurt ein aktuelles, heißes, wie auch immer, so in regelmäßigen Abständen wiederkehrendes Thema, fehlender Wohnraum etc. Gibt es ja die Diskussion um das Wohnbaugebiet da im Norden Richtung Oberursel, Steinbach, was da passieren soll. Wohnungen sind notwendig. Wohnen ist ein Grundbedürfnis.
Klar.
Wie steht ihr dazu?
Wie gesagt, wir sind dafür, dass Bebauungsplan geändert werden soll. Ja,
Bebauungsplan geändert heißt, da war vorher
ein Plan. Bebauungsplan B683 sieht vor, dass dort Büroflächen entstehen.
Okay.
Wie gesagt, wir sind dafür, dass man das in Wohnfläche umwandelt. Mhm. Aber wir verstehen nicht, wieso in neuen Bebauungsplan oder in diese Änderung diese 500 Quadratmeter Wald jetzt wegfallen müssen, mit dem Risiko, dass der ganze, wie gesagt, älteste Rebstockwald verschwindet.
Das Gelände dort ist städtisch, aber die Stadt selber, treten die als Bauherr auf oder haben die das verkauft oder wollen das verkaufen? Oder?
Dieses Stück Wald wurde verkauft vor einigen Jahren, aber die Firma befindet sich schon längst in Insolvenz. Deshalb gehe ich davon aus, dass rein technisch gehört das wieder der Stadt.
Okay. Läuft da ein neues, Bieterverfahren oder Suchverfahren für einen neuen Investor?
Das ist unbekannt, intransparent.
Ah, okay.
Alles klar. Das ist auch ein Thema, wo man sehr wenig Informationen aus den Behörden bekommt.
Welche Möglichkeit? Also du hast es ja angedeutet, ihr hattet eine Petition gestartet auf change.org. Mhm. Unter welchem Stichwort kann man das aufrufen?
Das ist, wenn man sucht auf change.org auf Magistrat, Finger weg vom Rebstockwald.
Okay. Läuft man, die noch, die Petition?
Die läuft noch.
Also ihr könnt euch am Radio, wenn ihr wollt, dran beteiligen. Finger weg vom Rebstockwald. Okay. Welche Chancen oder Möglichkeiten seht ihr für euch denn noch da, ja, etwas zu bewirken in eurem Sinne?
Wir haben schon alles versucht mit allen Ämtern. Wir sehen, also nochmal zum Thema Ämter und wieso wir so viele Ämter haben. Ich als Steuerzahler sehe ich nicht mehr Sinn und Zweck dieser Ämter und ich zweifle, dass ich dieses Geld in irgendwelche andere Organisationen wie Greenpeace investieren soll, anstatt in diesen Ämter. Und wir werden versuchen, das weiter mit den gesetzlichen Vorgaben zu machen. Das heißt, sobald der neue Bebauungsplan veröffentlicht wird, versuchen wir, unsere eigenen Gutachter beauftragen und das dann vor Gericht hinterfragen, ob das Sinn macht, das so zu bebauen, wie Magistrat das vorhat.
Wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen?
Auf der change.org-Seite findet ihr meine Kontaktdaten. Ihr könnt mich direkt ansprechen, anrufen, E-Mail schreiben.
Günther, bei euch, wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe immer da, am Anfang denke ich immer, die Zeit reicht dicke und jetzt ist wieder wie immer ganz kurz wie euch.
Uns findet ihr ganz einfach auf Facebook zum Beispiel, Aktionsbündnis Langener Bannwald. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, Langener Bannwald in einem Wort, @mail.de. Wir sind also auch für alles Weitere offen.
Okay, und bei uns ist ja klar, greenpeacefrankfurt.de, könnt ihr die Sendung auch nach ein paar Tagen nachhören. Hier bei Radio X gibt es eine neue Rubrik +7, könnt ihr nach ein, zwei Tagen das noch nachhören. Ich sage jetzt noch ganz schnell einen Termin morgen, am 26.05. haben wir ab 14 Uhr eine Aktion am Paulsplatz zum Thema Mobilität, Raumverteilung in der Stadt. Kommt hin, guckt euch das an, macht mit, wenn ihr wollt. Und der Hinweis auf unseren Schnupperabend, wie immer, erster Montag im Monat, das ist der 4.6., der nächste, 18 Uhr, Baumweg 10 im Hof, im Hinterhaus die Treppe hoch. Ja, noch ganz kurz zum Abschied, hatte ich völlig vergessen. Danke Konstantin Polakow von BI Rebstockwald, der Günter Lange vom Aktionsbündnis Langener Waldsee. Ich lerne es noch nur eine Minute und die Andrea Roth, das kann ich von Greenpeace Frankfurt. Tschüss, macht's gut, danke fürs Zuhören.